Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Wir haben nicht gleichzeitig unseren Startschuss gegeben. Machen wir mal nochmal. 3, 2, 1.
Es fängt ja gut an. Koordination morgens um 10.23 Uhr noch nicht vorhanden.
Ja, wir hatten auch schon so ein bisschen Startschwierigkeiten. Irgendwie wollte Skype nicht so richtig.
Aber jetzt läuft's alles.
Ja, die Petra hat gesagt, ich würde so lustig ruckeln.
Wie so ein Charlie Chaplin-Film sieht das aus.
Ja, genau. War ich auch schwarz-weiß?
Nein, oder? Schwarz-weiß leider nicht.
Ja gut, also guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Was haben wir jetzt? Das ist die zweite Folge 2021, gell, oder?
Ja.
Ja. Ach, gut. Sag doch mal was, Petra.
Wir haben heute einen, ich fange einfach an zu reden, statt irgendwie hier noch weiter mit dir zu plaudern. Und zwar geht es darum, dass vor 50 Jahren in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Vor erst 50 Jahren.
Ja, richtig. 71, also 1971 und 1990 im letzten Kanton der Schweiz. Das war Appenzell, oh Gott, jetzt Appenzell Innerrhoden oder Außerrhoden. Also jedenfalls die beiden Appenzells haben sich am meisten Zeit gelassen, bis dort auch dann per Gerichtsentscheid letztlich das Frauenstimmrecht eingeführt wurde.
Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, es ist nicht so einfach, sich vorzustellen. Also an alle Schweizerinnen und Schweizer, die uns zuhören, ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viele Fehler. Es ist, ich wohne jetzt seit 10 Jahren in der Schweiz und habe mich natürlich schon auch mittlerweile auch mit vielen Schweizer Themen befasst. Aber es ist mir vielleicht einfach noch nicht so richtig in die DNA übergegangen. Aber unsere Tochter hat die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragt. Mhm. Und sie ist auch angenommen worden.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, es fehlt jetzt nur noch das offizielle Dokument, damit sie wirklich Schweizerin wird und dann auch abstimmen darf. Weil darum geht es ihr letztlich, ne, wählen zu dürfen.
Und behält sie dann aber ihre deutsche Staatsbürgerschaft auch noch? Geht das, oder?
Die kann sie behalten, aha, ja. Also okay. Sie kann beide. Ich glaube, sonst hätte sie es auch nicht gemacht. Aber
deine Tochter ist jetzt 23 oder so?
23, genau. Und natürlich ist sie stärker mit der Politik in der Schweiz verbunden als mit Deutschland, weil, sagen wir mal so, ihre Sozialisierung, also gut, sie ist auch viel in Deutschland gewesen, aber.
Und in der Schweiz kann man ja auch dauernd abstimmen. Da gibt es ja immer irgendwelche wie heißt denn das?
Stimmt.
Genau, Volksabstimmung, Volks.
Ja, genau. Also diese Initiativen sind das oft, ne, zu bestimmten Themen und dann.
Als ich letzten Sommer da war, war es irgendwas mit Unternehmensverantwortung oder so. Da habe ich überall Plakate hängen gesehen.
Richtig, genau. Also mein Mann und ich, wir dürfen auch nicht abstimmen, weil wir eben keine, weil wir keine Schweizer sind. Von daher muss ich zugeben, dass ich mich da nicht immer so rein vertiefe in diese Themen. Man müsste sich dann schon informieren. Also das ist schon aufwendig, ja, wenn du dann alle paar Monate dich halt auch wirklich mit den Dingen auseinandersetzen musst. Aber eigentlich ist das eine gute Sache. Also manches finde ich auch nicht so leicht, ja, weil ich mir vorstellen kann, dass viele sich die Mühe eben nicht machen, sich so ausführlich zu informieren und dann halt auch wirklich eine fundierte Meinung abgeben können. Aber im Prinzip finde ich das schon toll, dass du die Möglichkeit dazu hast, das so zu machen, ja.
Und du als Frau hast das ja jetzt seit 50 Jahren praktisch. Also du jetzt nicht, aber die Schweizer Frauen haben das jetzt praktisch seit 50 Jahren.
Ja,
und
richtig.
Gibt's denn da jetzt irgendwelche Feierlichkeiten?
Ich nehme es mal an. Also was ich im Moment mitkriege, viel ist halt auf Instagram. Ja, ich glaube, wir mit unserem Podcast folgen da auch so einigen, die da jetzt sehr aktiv sind. Und ob es auch offizielle Dinge dazu gibt, das weiß ich gar nicht.
Ja, ist auch schwierig im Moment.
Also es gibt auf jeden Fall Publikationen oder so Serien jetzt zum Beispiel in der Zeitung oder so, wo also viel darüber berichtet wird. Ich habe dir doch heute Morgen ein paar Plakate geschickt. ein paar Plakate von 1948.
Da hat gleich mein Auge vor Aufregung angefangen zu zucken.
Nee, ehrlich war. Und zwar, um das kurz zu sagen, auf dem einen Plakat ist ein, also es geht gegen das Frauenstimmrecht. Also damals hat das männliche Stimmvolk sich dagegen entschieden. Ich glaube, das war 48 das Plakat mit dem Schnuller und der Fliege drauf.
Also ist nicht eine Biene?
Nee, es ist eine Fliege.
Fliege, gut.
So eine Schmeißfliege, die sitzt auf dem Nuki. Also ein riesiger Nuki ist auf dem Plakat und auf dem Schnuller sitzt eine Fliege und da drunter steht dann Frauenstimmrecht. Nein, also es will halt einfach heißen, wenn die Frauen wählen, dann kümmern sie sich nicht mehr um die Kinder.
Ja, und generell auch um den Haushalt, da gab es noch ein anderes Plakat, wo das große Chaos in der Küche war oder so und dann dieser Teppichklopfer, einfach so ein riesen Teppichklopfer als Plakat, Frauenwahlrecht, nein.
Genau.
Ach, genau.
Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich das ins Gedächtnis zu rufen, wenn wir uns jetzt mit der Frau befassen, um die es jetzt geht, die Iris von Rothen. Weil die nämlich ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, was 1958 erschienen ist. Und das heißt Frauen im Laufgitter. Und über Iris von Rothen und ihren Mann Peter von Rothen, wobei ich weiß, ich sag das immer ein bisschen falsch, in der Schweiz wird es eigentlich von Rothen ausgesprochen, also wird es von betont. Aber das ist bei mir so drin, ich glaube, ich krieg das wahrscheinlich nicht hin. Also Iris von Rothen ist eine Schweizer Frauenrechtlerin. Die ist geboren 1917 und ist 1990 gestorben. Also sie lebt nicht mehr. Ja, logisch. 1917 geboren, da wäre sie jetzt ja auch über 100 Jahre alt.
Außerdem beschäftigen wir uns ja generell nur mit toten Frauen hier.
Ja, kann sich ja auch mal noch eines Tages ändern.
Ja.
Muss ja nicht unbedingt so bleiben. Ja, vielleicht haben wir da mal zum Beispiel die Frau Merkel oder da fallen einem bestimmt welche ein. Ja, also geborene Iris Meyer. Sie ist aufgewachsen, also obwohl, ja, ich überlege gerade, ob ich das so ganz komplett chronologisch erzählen soll. Ich sag vielleicht erstmal, wofür sie überhaupt bekannt geworden ist, damit man so ein bisschen weiß, worauf es hinausläuft. Und zwar hat die Schweiz ein etwas, sagen wir mal, problematisches Verhältnis zum Frauenwahlrecht, also sowohl zum aktiven als auch zum passiven Frauenwahlrecht. Das wurde tatsächlich erst 1971 eingeführt. Also
an dieser Stelle kann ich übrigens den Film Die göttliche Ordnung empfehlen, den ich neulich geschaut habe. Da geht es auch um diese Zeit und um das Frauenwahlrecht in der Schweiz.
Der kam kürzlich noch mal im Fernsehen, richtig?
Ist im Moment auch bei Netflix. Ich weiß nicht, ob er da für immer bleibt.
Ah ja, ja, das ist gut zu wissen. Den habe ich natürlich auch gesehen. Habe ich, glaube ich, auch zweimal gesehen. Ein sehr interessanter Film, der durchaus auch seinen humoristischen Elemente hat,
ja.
Aber eigentlich eine sehr tragische Geschichte erzählt, wenn man sich so überlegt. Weil da geht es natürlich auch um das, eben um diese Zeit, ne, um die Diskussion ums Frauenwahlrecht. Also da vielleicht einen ganz kleinen Exkurs, weil ich habe das dann nämlich herausgesucht, seit wann dürfen Frauen eigentlich wählen oder auch gewählt werden in den verschiedenen europäischen Ländern. Vorreiter war, weißt du es, Petra?
Nee, müsste ich jetzt wirklich raten.
Können wir jetzt einen kleinen Quiz draus machen. Also Vorreiter war Finnland.
Ah, gut, nicht überraschend.
1906. Dänemark, Russland kam 1917, also so ungefähr, kann jetzt auch plus minus ein Jahr in den verschiedenen Ländern sein. Polen, Österreich und Deutschland 1918 und 1919. Und in der Türkei 1934, in Frankreich 1944, Italien und Belgien 1946 und in der Schweiz gab es 1959 eine Abstimmung über das Frauenwahlrecht, da wurde das abgelehnt, also das männliche Stimmvolk hat es abgelehnt und 1971 wurde es dann eingeführt. Also es ist halt so, das sind halt die ältesten Demokratien. Da muss man ja Frankreich jetzt auch mit dazu zählen. 1944 ist ja auch nicht gerade früh. Und die Schweiz ist eine der ältesten Demokratien überhaupt. Dass das eigentlich die sind, die das Frauenwahlrecht zuletzt eingeführt haben. muss einen vielleicht auch gar nicht so sehr verwundern, weil in den anderen Ländern gab es ja einfach vorher gar nichts. Also es waren eine Monarchien und da durften die Frauen eben nicht mitbestimmen. Also so gesehen ist es vielleicht nicht ganz so erstaunlich, aber...
Meinst du, das liegt dann daran, dass als die Monarchie zu Ende war, musste man sowieso alles neu aufbauen und hat dann zu der Zeit gleich schon die Frauen mitgedacht?
Ja, weil die Zeit schon eine andere war, weil einfach die Diskussion um die Gleichheit von Männern und Frauen schon weiter fortgeschritten war als vorher, wo die ersten Demokratien überhaupt eingeführt wurden. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Erklärung für die Schweiz. Also es ist für mich nicht so einfach gewesen zu verstehen. Ich habe mich da auch mit Schweizern drüber unterhalten, die das tatsächlich auch so ein bisschen verteidigt haben, weil es dann hieß, naja gut, so nach dem Motto, die Frauen beeinflussen ihre Männer und die können ja dann für beide gemeinsam abstimmen. Also das ist eigentlich so die Argumentation gewesen, die ich dann gehört habe. Ne? Also dass es so gewesen sei. Also da ist jetzt niemand dabei gewesen, der gesagt hat, man braucht das nicht. Mhm. Aber so sei es halt früher gewesen. Das war dann irgendwie so die Argumentation. Das ist also der Hintergrund, vor dem Iris von Rothen eben auch ihr Buch geschrieben hat. Das hieß Frauen im Lauf, Moment, jetzt bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, es war Frauen im Laufgitter. Ist 1958 erschienen und wie gesagt, 1959 gab es eben damals eine Abstimmung, wo das Frauenwahlrecht eben auch schon zur Debatte stand und das ist dann aber abgelehnt worden. Also so gesehen hat ihr Buch, über das ich dann nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde, da nichts dran ändern können. Aber sie war sehr, sehr empört über die Lage der Frauen in der Schweiz. Jetzt erzähle ich einfach mal von Anfang an so ein bisschen was über ihre Biografie. Also sie ist in einem gut bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, hier am Zürichsee in Rapperswil. Wie gesagt, 1917 geboren. Ihr Vater war Geschäftsführer einer Firma für Isolationsstoffe. Die Familie hat vorher auch im Ausland gelebt. Sie hat eine Zeit lang als Kind zum Beispiel in Schweden gelebt. Der Vater hat verschiedene Anläufe gemacht, Geld zu verdienen, verschiedene Berufe gehabt und ist dann schließlich zurückgegangen in die Schweiz. Und das hat dann ihn beziehungsweise auch seine Familie ernähren können. Er war so ein bisschen so ein verkappter Künstler, er hat auch sehr gerne geredet oder auch, er hat auch viel publiziert, er hat das dann zum Teil im Selbstverlag herausgebracht. Er war, glaube ich, also wenn ich die Biografie hier so richtig interpretiere, schon auch ziemlich selbstbezogen. Also so ein Künstlertyp, der eigentlich immer damit gehadert hat, dass er sich nicht so richtig verwirklichen kann. Also sein Brotberuf war nicht das, was ihn wirklich erfüllt hat. Und Iris Verhältnis zu ihren Eltern, auch zur Mutter, die wohl eher eine schweigsame Person war, die sich sehr untergeordnet hat, die sehr zurückhaltend war, war wohl eher schwierig. Also sie hat sehr viel Tagebuch geführt, sie hat sehr viele Briefe geschrieben. Ihre Eltern kommen darin eigentlich praktisch nicht vor. Also die wirken fast ein bisschen wie abwesend. Ja, also mein Verdacht ist schon so ein bisschen, dass der Vater, der war gleichzeitig, war auf der einen Seite vielleicht sogar ein bisschen was wie so ein Feind, an dem sie sich abgearbeitet hat. Auf der anderen Seite war er, glaube ich, aber auch sehr ähnlich. Also ich glaube, die hatten sehr ähnliche Charaktereigenschaften, die beiden. Also sie und ihr Vater, ja. Also gerade so diese, sagen wir mal, dieser Wunsch zu schreiben, zu publizieren, die eigene Meinung kundzutun, das hat sie auf jeden Fall mit ihrem Vater geteilt. Er hat beispielsweise Traktate zur europäischen und zur schweizerischen Politik verfasst. Er war überzeugter Demokrat, war katholisch erzogen, ist dann aber zum Protestantismus konvertiert. Und er hat Werke im Selbstverlag, wie gesagt, herausgebracht, von denen er nicht viel verkauft hat, was ihn aber nicht daran gehindert hat, sich selbst also sehr dafür zu loben, also für die Inhalte, ja. Die Mutter war, wie gesagt, nicht besonders präsent. Sie hatte auch Geschwister, aber naja, über die, ich habe ge- gehört irgendwie, sie hatte mit ihrer Schwester immer noch ein gutes Verhältnis gehabt, aber in der Biografie, die ich gelesen habe, kommen die Geschwister auch fast nicht vor. Also sie kommen wohl auch in ihren Briefen nicht vor. Es ist diese gesamte Biografie oder Doppelbiografie, die ich gelesen habe, beruht sehr auf dem Schriftverkehr von ihr und ihrem Mann oder ihrem späteren Mann und auf Tagebucheinträgen. Also so gesehen ist es sehr, also ne, keine Sekundärquellen, sind sehr viele Erstquellen sozusagen, die Aussagen, die ihr Leben betreffen. Was ich eigentlich ganz spannend finde, ja. Also man kann dann natürlich immer noch interpretieren, wie sie das oder jenes gemeint hat, aber es ist zumindest von ihr und nicht irgendwas, was irgendjemand anders über sie irgendwie gesagt hat, ja.
Und wo hatte der Biograf das alles her?
Ich habe jetzt das Nachwort nicht gelesen. Also er hat sehr viel Material wohl zur Verfügung gestellt bekommen. Also er hatte praktisch, es gibt wohl ein Archiv und er muss Einblick in dieses Archiv gehabt haben. Also er ist Historiker und Germanist. Das ist also sehr, sagen wir mal, eine sehr ernsthafte Arbeit, ja, mit ganz vielen Quellenangaben auch und so. Mhm. Sie haben eine Tochter, Hortensia von Rothen, die wird sicherlich auch noch leben, die ist wahrscheinlich jetzt so um die 60 oder so, schätze ich mal. Da steht jetzt nirgendwo was, ob das hier autorisiert ist oder so, aber ich glaube, es ist so ein seriöses Buch, also sie hat sich sehr, sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt. Da gibt's wahrscheinlich jetzt nicht viel dran zu kritisieren, ja, sag ich mal. Also Iris hat Kunstgeschichte geliebt und Literatur, hat dann aber doch Jura studiert, aus Vernunftgründen oder weil man ihr das gesagt hat, dass das eigentlich besser sei. Aber sie war eigentlich eine Person, die schönen Dinge geliebt hat. Sie war auch eine sehr modische Person. Sie hat schöne Kleidung geliebt, schöne Sachen geliebt. Also Ästhetik war ihr ganz, ganz wichtig. Sie hat in den letzten 2 Jahrzehnten dann auch sich eigentlich komplett der Malerei gewidmet. Sie hat vor allen Dingen viele Blumenbilder gemalt, also sehr dekorativ auch, ja. Und von ihrer Arbeit, das sagt sie also auch schon in ganz jungen Jahren, da war sie praktisch gerade so Gymnasiastin, hat sie sich Erfüllung und wirtschaftliche Unabhängigkeit gewünscht. Also sie hat schon ganz jung gewusst, was sie will. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal zitieren, ist das ein Brief, wahrscheinlich Brief, oder es ist immer entweder Briefe oder Tagebucheinträge. Also sie hat dazu gesagt, ihre Meinung war, Arbeit und Genuss sollten sich im Leben eines Menschen die Waage halten. Ich möchte so arbeiten, dass ich diese Zeit überhaupt keinen anderen Gedanken habe. Alles andere soll gleichgültig sein. Aber dieser Zustand soll eine kurze Zeit dauern, sagen wir 4 Stunden täglich. Und dann möchte ich nichts mehr zu tun haben. Da meine tägliche Arbeit in konzentriertester Form zielstrebig ist, kann ich fast nicht anders, als mir unter Ferientagen vollständige Losgelöstheit von jeder Zielstrebigkeit, geistig und körperlich, ein Schaukeln in Würde vorzustellen. Ich lasse mich so weit wie nur möglich von der Beschaulichkeit tragen. Die schönsten Stunden habe ich erlebt mit stundenlang unter einem Baum im Gras liegen oder mit ziellosem Streifen durch Wälder oder den See entlang. Also das ist insofern wichtig, weil wenn man sie dann besser kennenlernt, verbringt man sie gar nicht so mit dieser Person in Verbindung, die da ziellos irgendwo umherstreift und irgendwo unter irgendwelchen Bäumen liegt.
Ja, aber das klingt doch wunderbar. Und sie auch hat schon sehr, sehr modern. Weil sie sagt, sie möchte arbeiten, das, was ihr Vergnügen bereitet, und zwar so viel, dass sie so richtig in diesen Flow kommt, würde man heute sagen. Und dann ist nach 4 Stunden vorbei und dann ist sie nur bei sich und genießt das Hier und Jetzt. Das ist doch genau das, was eigentlich alle Leute empfehlen. So soll man leben. Das ist doch perfekt.
Das stimmt, ja. Also mich hat das auch sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil sie das als ganz junges Mädchen für sich erkannt und auch beschlossen hat. Und Iris von Rothen war eine Person, die wirklich umsetzen, also die ihre Ideale leben wollte. Es war allerdings auch eine lebenslange Zerrissenheit, weil sie ihre Ideale niemals genau so leben konnte, wie sie wollte. Ja, also es hat so beides. Es kriegt manchmal auch ein bisschen was Verbissenes bei ihr. Aber ich gebe dir ansonsten vollkommen recht, ja. Ich finde auch, dass das eigentlich eine sehr gute Idee ist, das so zu machen. Also wie gesagt, sie ging zur Schule, höhere Töchterschule in Zürich, so, also sie war, glaube ich, auch irgendwo mal in England in einem Internat. Ach nee, das war, glaube ich, ihre Tochter. Da habe ich jetzt was durcheinander geworfen. Ihre Tochter ging in England ins Internat und ist da rausgeworfen worden. Oh. Irgendwie. Naja, also sie lernt dann in Bern, also während des Jurastudiums, lernt sie ihren späteren Mann kennen, Peter von Roden, der aus einem Waliser Patriziergeschlecht stammte. Also super konservative Familie, genau, also eigentlich genau das Gegenteil von ihr in jeder Hinsicht. Aber die beiden sind voneinander völlig fasziniert. Also sie fühlen sich sehr zueinander hingezogen, und zwar von Anfang an, und können da auch kaum was dagegen tun. Trotzdem kommt es nochmal zu einem großen Bruch. Also er beschreibt sie als groß, schlank, sinnliche Lippen, extravagant und elegant gekleidet. Also sie muss eine außerordentliche Erscheinung gewesen sein, auch schon als Studentin. Und er bewundert sie aus der Ferne, und als sie dann irgendwann mal ihre Brieftasche liegen lässt und er herausfindet, wem die gehört, hat er halt eine Gelegenheit, ihr die zu bringen, und das ist also der Beginn ihrer Freundschaft. Sie unterhalten sich dann über Lyrik, über Kunst, über Politik. Sie hat einfach zu allem eine Meinung. Sie ist kühn, stolz, intelligent, sie ist gebildet, sie verkörpert Moderne und Emanzipation, und so ein Mensch hat einfach dieser Peter von Roden noch nie kennengelernt. Sie redet viel und sie scheint auch das nicht drauf anzulegen, dass sie verführt wird. Also sie ist kein Weibchen, ja. Also wie gesagt, wir sind hier in den 40er Jahren, ne? Also wobei wir sind auch in der Schweiz in den 40er Jahren. Also man kann den Zweiten Weltkrieg, das ist halt eine Besonderheit in der Schweiz, so ein bisschen stärker ausblenden. Er nennt sie Göttin aus Stein. Und weil er so von ihr fasziniert, also ich muss diese Geschichte einfach erzählen, ja, klettert er nachts an ihrer Hauswand hoch, um heimlich in ihr Zimmer reinzugucken, weil er sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, wie so jemand lebt. Und sie kriegt das also mit, dass er da ist, und sagt, ah, Moment. Dann geht sie nach nebenan, zieht sich was an, weil sie war halt irgendwie, was weiß ich, im Pyjama, im Morgenmantel, keine Ahnung. Und sagt dann, ja, komm rein. Und dann setzen sie sich hin, irgendwo an ein Tischchen. Wahrscheinlich kocht sie eben eine Tasse Tee. Und sie unterhalten sich. Und er ist völlig verwirrt. Und er beschließt dann, und das weiß man halt auch wiederum aus Tagebüchern oder Briefen, dass sie ja nicht tugendhaft sein kann. Er hatte ja herausfinden wollen, was ist sie eigentlich für ein Mensch? Ist sie tugendhaft? Und er beschließt, weil sie ihn reingelassen hat, obwohl sie hat ihn einfach nur reingelassen, fand den Weg vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist da nicht weiter drauf eingegangen, aber sie hat ihn reingelassen, hat sich mit ihm unterhalten. Und er beschließt daraufhin, dass sie nicht tugendhaft sein kann. Und weil er aber gleichzeitig nicht weiß, wie er ihr widerstehen kann, weil er kommt ja aus einem extrem konservativen und streng katholischen Haus, ist er also völlig verwirrt.
Na, der arme Kerl.
Also danach sind sie dann noch ein paar Wochen oder Monate befreundet, aber dann geht das auseinander. Also sie streiten sich dann sehr heftig, sie gehen zusammen ins Kino, und er fragt sie dann nach ihrem Verhältnis zu Gott, und sie sagt ihm, er solle sie nicht mit religiösen Fragen langweilen. Daraufhin gibt er ihr in seiner Verwirrung einen schüchternen Kuss und sie ihm eine Ohrfeige. Und dann gehen sie im Streit auseinander. Also sie haben sich danach, glaube ich, 3 Jahre lang hatten sie dann keinen Kontakt. Der Kontakt kommt dann wieder über sie. Also sie macht dann ihren Abschluss als Juristin.
Hat er auch Jura studiert?
Er hat auch Jura studiert, ja. Also er war ein Jahr älter als sie und war auch dementsprechend ein bisschen früher fertig. Also er macht seinen Abschluss, verlässt die Uni. Sie macht dann auch ihren Abschluss, verlässt die Uni. Und sie ist aber sehr unglücklich mit ihrem Abschluss. Also sie merkt dann doch, dass es eigentlich die falsche Wahl gewesen ist. Aber jetzt hat sie das nun mal. Sie versucht dann als Journalistin zu arbeiten, oder sie versucht es nicht nur, sie arbeitet als Journalistin. Sie hat einen Onkel, man kann es vielleicht wirklich so sagen, der sie sehr verehrt. Also er schätzt sie wirklich sehr als Person. Ich glaube, sie ist als Kind oder als Jugendliche verbringt sie immer mehr Zeit mit dieser Familie und er lernt sie recht gut kennen und sie ist, muss halt einfach eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein in ihrem Intellekt auch, in ihrer ganzen Art und ihr Onkel fördert sie sehr und gibt ihr einen Job. Er hat einen Verlag. Später geht diese Beziehung aber auch auseinander. Also die haben dann wohl jahrelang auch gar keinen Kontakt mehr. Also sie trennt sich von ihrem Onkel im Streit. So. Also sie wird Journalistin beim Schweizer Spiegel Verlag, so heißt es, und später bei Heim und Leben, da wird sie Redakteurin. Und ab 1943 belebt sich dann wieder die Freundschaft mit dem Peter von Rothen. Das geht von ihr aus. Sie schreibt ihm eine Postkarte. Sie können einander nicht vergessen. Also sie sagt über ihn, sie könne den Waliser nicht vergessen. Und sie sagt, er ist ein Mensch mit Fantasie und frei von jeder Trivialität. Das ist also ihre Charakteristik von ihm. Und das ist wohl auch der Grund, dass sie ihn nicht vergessen kann, dass sie da wieder anknüpft. Und dann gibt es einen sehr intensiven Briefwechsel, der auch in dem Buch also recht ausführlich vorkommt. Irgendwann gesteht sie ihm, oder was heißt sie gesteht ihm? Irgendwann sagt sie ihm, dass sie für die Rechte der Frauen kämpft. Und da fällt er aus allen Wolken. Also, weil das hat er irgendwie nicht gewusst, dass sie Frauenrechtlerin ist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz vielleicht da was dazu sagen. Also, über das, was sie über die Frauen denkt. Da hat sie geschrieben, das ist wiederum ein Brief. Es ist so, also den sie allerdings nicht an Peter geschrieben hat, sondern an einen anderen Jugendfreund. Es ist so viel schwieriger für ein weibliches Wesen, irgendwie am Leben teilzunehmen, als für einen Mann. Andächtig, vor lauter patriotischer Andacht, stand ich einst vor dem Bundeshaus, also das, sie meint das Bundeshaus in Bern, also das ist dort, wo regiert wird in der Schweiz. Wo in mir etwas wie Stolz auf die Zugehörigkeit und Aufnahme in die Geschichte und Gestaltung unseres Landes aufkam. Jetzt kommt mir das alles vor wie ein Indianertanz eines fremden Volkes und ich irgendwo an einem Marterpfahl unter diesen Wilden. Irgendwie schwebte mir mit 20 noch dumpf, stolz, glücklich vor, in die Fußstapfen der Vorfahren zu treten, um meinen Solidaritätsbeitrag an die gemeinsame Würde zu zahlen. In Wirklichkeit sind die Frauen überall überflüssig oder verachtet oder eine unangenehme Konkurrenz. Aber warum empfinde ich allein das? Andere Frauen geben sich stumpf und stumm und zum Teil noch zufrieden mit dem Los ab, das ihnen die Männer zuweisen. Sie sind Schatten, weil sie die Männer als Schatten haben wollen. Aber ich will keine Schattenexistenz sein, lieber tot. Ein einziger rascher, scheußlicher Schmerz ist doch noch besser als ein Gekett von Demütigungen, als ein langes, zu Tode martern des Herzens. Hin und wieder bin ich ganz aufgeweicht vom Elend über diesen Entrechtungszustand, so rasend, dass ich jemanden totschlagen möchte. Also das ist so ihre radikale Seite, würde ich mal sagen. Mhm. Sie ist auch wirklich hin und her gerissen oft und was hier so anklingt, auch so dieses, sagen wir mal, Depressive, das hat sie ihr Leben lang begleitet. Sie litt immer unter Schlafstörungen, sie litt auch immer wieder unter Phasen, wo sie wirklich unter Depressionen gelitten hat. Und diese Ankündigung eines Selbstmordes, das ist auch schon ganz früh in ihren Tagebüchern, dass sie also lieber tot sein will, als das Leben so leben, wie sie es nicht möchte. Es passt auch dazu, dass sie sich dann später das Leben genommen hat. Also sie ist im Alter von 73 Jahren, hat sie sich erhängt. Muss man vielleicht auch wissen, ja. Oder ja, natürlich weiß man es im Nachhinein. Also sie hat es aber auch schon sehr früh angekündigt, dass das so eigentlich ihre Wahl ist, so aus dem Leben zu scheiden.
Aber sie hat ja, also in diesem Ausschnitt geht es ja jetzt erstmal nur darum, wie sehr sie das ärgert und wie schlimm sie das findet. Aber sie hat ja dann tatsächlich auch aktiv was getan, damit sich das ändert, oder?
Ja, richtig, richtig. Also sie, also vor allen Dingen halt als Publizistin, also indem sie dieses Buch geschrieben hat und sich dann also sehr aktiv dafür eingesetzt hat. Sie wurde dann Chefredakteurin 1944 des Schweizer Frauenblattes und das war das offizielle Organ des Bundes der Schweizerischen Frauenvereine. Wobei das jetzt nicht unbedingt heißt, dass, also sie hat sich auch da schon für die Sache der Frau eingesetzt, wobei das auch sehr konservative Vereine waren. Also die haben sich später auch, als sie dann das Buch veröffentlicht hat, ja, 15 Jahre später eher dagegen ausgesprochen, also gegen ihr Machwerk. Aber trotzdem, also sie ist also da schon immerhin publizistisch eher für die Sache der Frau unterwegs, setzt sich also für berufstätige Frauen ein und outet sich dann also auch gegenüber ihrem Brieffreund damals noch, also ihrem späteren Ehemann. Und jetzt seine Reaktion darauf, also nur damit man ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wie das damals war, ja. Ich muss sagen, dass die Nachricht, dass sie Frauenrechtlerin seien, mich mehr beeindruckte, als wenn sie sich als Morphinistin oder Mädchenhändlerin entpuppt hätte. Ich frage mich, ob es wohl möglich sei, dass so etwas Grauenhaftes vorkomme. Und mir scheint, alle Tugenden in ihnen seien dadurch in Laster verkehrt. Die Sache scheint mir unfassbar. Ich muss Ihnen, das erfordert die Ehrlichkeit von mir, gestehen, dass ich Sie in meinem tiefsten Innern nun viel weniger ernst nehme. Ich stelle Sie mir vor, wie in einer Versammlung alter Jungfern auf dem Rednerpult. Oh, wie wüst, wie wüst. Also das ist Ihr späterer Ehemann. Das war also sein Kommentar dazu. Das war natürlich nicht ein Briefwechsel. Die haben seitenweise über die Distanz sich darüber auseinandergesetzt und gestritten bis aufs Messer. Das Buch, diese Doppelbiografie heißt ja auch Verliebte Feinde und das mit Recht. Er ist allerdings später, hat er sich sehr für die Sache der Frauen eingesetzt und fürs Frauenwahlrecht. Also sie hat ihn umgestimmt, sie hat es geschafft. Also er war, das habe ich vorhin schon mal gesagt, also hier im Buch wird er genannt, spätfeudaler, katholisch-konservativer Aristokrat. Und sie eine weltoffenkritische Journalistin. Und letztlich, nicht zuletzt diese körperliche Anziehung hat dann dafür gesorgt, dass sie zueinander gefunden haben. Sie waren beide sehr attraktive Menschen und sie sind anscheinend auch auf dieser Ebene einfach sehr gut, zumindest zeitweise sehr, sehr gut miteinander klargekommen. Er war dann auch nebenberuflich für die Zeitung gearbeitet. 1946 haben sie dann geheiratet, haben in Wallis gewohnt, wo sie also nicht sehr gut ankam, im konservativen Wallis. Also sie war viel zu progressiv.
Wo in der Schweiz ist das?
Ah, mitten in den Bergen.
Okay.
Wallis so. Also Skigebiet, berühmtes unter anderem. Und dann hat sie sich dafür stark gemacht, dass sie eine offene Beziehung leben. Die Ehe hat dann zwischendurch auch ziemlich gekriselt wieder und sie ist nach England gegangen. Beide haben Affären gehabt, aber weil sie sich auf eine offene Beziehung geeinigt haben, haben sie auch offen darüber geredet. Das hat wohl trotzdem nicht immer so richtig gut funktioniert, ne? Sich also gegenseitig von den Liebschaften zu berichten. Sie ist dann in die USA gegangen und hat dort Soziologie studiert. Und in dieser Zeit hat sie auch schon angefangen, an ihrer späteren Publikation Frauen im Laufgitter zu schreiben. Sie wollte aber das Ganze auch wirklich ordentliche Füße stellen. Also sie war sehr analytisch auch in ihrer Arbeit. Sie hat das nicht irgendwie den Zufall überlassen, sondern sie hat versucht, die Lage der Frauen wirklich gründlich zu durchdringen und zu analysieren. Ihr Mann hat in der Zeit neben seiner Arbeit als Jurist eine Karriere in der Politik gemacht. Er wurde später Nationalrat, also das heißt, er war dann im Parlament, im Schweizer Parlament und hat sich dann auch wirklich sein Leben lang für die Sache der Frauen eingesetzt und stark gemacht, was ihm nicht viele Freunde gemacht hat. Ja, also sie kam dann zurück 1950 aus ihrem Studienaufenthalt in den USA und hat sich dann wiederum versucht als Anwältin, also gemeinsam mit ihrem Mann zu etablieren. Das ist aber eigentlich hat das nicht so gut funktioniert. Sie wurde dann ständig für seine Sekretärin gehalten. Sie war deprimiert, sie war mutlos. Sie hat nicht mehr recht einen Fuß auf den Boden gekriegt in diesem Beruf und ist dann zu Hanro gegangen. Das ist ein Modehaus. Gibt's, glaube ich, heute noch die Marke Hanro und hat dort in der Werbung, glaube ich, gearbeitet. Ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang.
Die sind dann nach Basel umgezogen, vorher, also vom Wallis, wo sie meistens so in irgendwelchen Familiensitzen gewohnt haben. Also die Familie von Rothen war sehr wohlhabend. Sie kam also weder bei der Bevölkerung, also im Dorf, noch in der Familie besonders gut an. Also eigentlich hat sie keiner gemocht. Zwischen 1940 und 1951, es geht jetzt nochmal ums Frauenwahl- und Stimmrecht, das immer wieder diskutiert wurde in verschiedenen Kantonen. Also die Schweiz ist ja konföderalistisch organisiert. Das heißt, es gibt die eine Frage ist, gibt es ein schweizweites Frauenwahlrecht? Und die andere Frage ist, gibt es das in den einzelnen Kantonen? Und es wurde auch in den Kantonen immer wieder diskutiert und immer wieder verworfen. Und der Peter von Rothen hat sich dann dafür eingesetzt, die Verfassung zu ändern, weil er gesagt hat, das liegt auch daran, dass immer die Männer entscheiden, ob es ein Frauenwahlrecht gibt. Und sagte, solange die Männer darüber entscheiden, kann sich da ja nichts tun. Und deswegen wollte er stattdessen die Verfassung ändern, mit der Begründung, dass er gesagt hat, juristisch kennt die Verfassung den Begriff des Volkes und nicht den des Männerkollektivs. Das Volk wurde ja eigentlich als Männerkollektiv betrachtet und das hat er hinterfragt, hat aber nicht funktioniert. Er wurde halt als Weiberheld verunglimpft und das ging nicht durch. 1952 kam dann die Tochter auf die Welt. Aber auch da hat Iris von Rothen also ihre ganz eigene Strategie verfolgt, weil sie hat gesagt, die klassische Mutterrolle ist nichts für mich. Sie hat ganz bewusst auf das Stillen verzichtet und sie sieht die natürliche Bestimmung der Frau auf Weiblichkeit und Mütterlichkeit als eine Konstruktion des Patriarchats an, auf das Generationen von Frauen hereingefallen seien. Und das lehnt sie für sich ab. Und sie ist auch da wieder total konsequent. Was macht sie? Sie gibt ihr Baby in ein Säuglingsheim und reist nach Italien und Spanien. Also das heißt, sie gibt wirklich den Säugling ab, um selber zu sagen, also ne, ihre Idee der Selbstverwirklichung zu verfolgen. Also so radikal war sie. Und dass sie das halt nicht nur Freunde gemacht hat, das kann man sich auch gut vorstellen, ja. Wobei dieses mit dem Säuglingsheim, das war wohl recht verbreitet. Also ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass also auch gerade Kinder wurden ja auch alleinerziehenden Müttern zum Teil weggenommen, weil man denen das nicht zugetraut hat, dass sie das Kind erziehen und dann in ein Säuglingsheim gegeben. Es muss eine Menge Säuglingsheime gegeben haben. Also es ist ein bisschen schwer vorstellbar, aber das war wohl so. Als sie dann zurückkommt von ihrem Urlaub oder ihrer Recherchereise, wie auch immer, sie ist sehr, sehr viel gereist in ihrem Leben, haben sie dann ein Kindermädchen und sie gibt dann auch ihre Tochter, bis sie 5 Jahre alt ist, immer wieder in Familien zur Erziehung. Also sie sollte Sprachen lernen, sie hat sich gewünscht, dass sie zweisprachig aufwächst, deswegen kam sie dann zu einer französischsprachigen Familie. Und zu einer anderen Familie, die sehr viele Kinder hatten, weil sie war ja ein Einzelkind und die Mutter wollte auch, dass sie mit Kindern aufwächst und deswegen kam sie in eine sehr kinderreiche Familie. Also sie hat sich das schon gut überlegt, wo sie hingibt und später hat sie die Tochter dann in ein Internat in England gegeben. Und Hortensia von Rothen sagt nichts Negatives darüber. Also sie sagt, sie hat die Erziehung sie fand das gut, wie sie erzogen wurde. Und sie hatte wohl teilweise ein schwieriges Verhältnis zur Mutter, aber alles in allem hat sie sich eigentlich genauso entwickelt, wie die Mutter sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Sie hat nämlich Ingenieurwesen studiert und hat also einen nicht gerade frauentypischen Beruf gewählt. 1955 gibt's noch mal eine ganz spannende Konfrontation, wo sie also in die Presse kommt und auch selber dafür sorgt, dass die Geschichte in der Presse ist. Sie wird nämlich in Basel nachts kontrolliert von der Polizei. Sie hat unter Schlaflosigkeit gelitten und wollte nachts eine Freundin besuchen. Das war eigentlich ihr Grund, ja, warum sie da nachts durch die Straßen gelaufen ist. Sie war mit dieser Freundin nachts um 3 verabredet. Und die Polizei hat sie kontrolliert und wollte dann wissen, wo sie hingeht. Und dann hat sie das denen nicht gesagt. Also sie hat noch ihre Personalien gesagt und so, aber sie hat ihnen halt nicht gesagt, das geht hier nichts an, hat sie gesagt, wo ich hingehe. Und daraufhin wurde sie mit auf die Wache genommen. Und das empfand sie halt als ganz große, himmelschreiende Ungerechtigkeit. sie hat dann da eben auch einen Zeitungsartikel drüber geschrieben und so. Das ging dann als die Panthermantel-Affäre, ging das also sozusagen in die Schweizer Geschichte ein, weil sie hat so einen Ozelot-Mantel getragen. Und sie fand halt die Art und Weise, wie sie behandelt wurde, einfach diffamierend und ungerecht, weil ein Mann hätte man das nie gefragt, mit einem Mann wäre man ganz anders umgegangen, was alles stimmt. Und das war einfach ein Thema, wie sie es also sozusagen schon in die Presse gebracht hat. Und die Frauen haben das insgesamt auch wesentlich positiver beurteilt als die Männer. Also die Männer haben das dann halt auch genutzt, um dann nochmal zu sagen, hier, die spielt sich auf, die nimmt sich wichtig und was soll das und was regt die sich denn überhaupt auf? Aber sie hat sowas halt auch als Gelegenheit gesehen, darauf hinzuweisen, wie ungleich Männer und Frauen behandelt werden. Dann kamen also Frauen im Laufgitter, ein Manifest auf 564 kleingedruckten Seiten.
Hast du es gelesen?
Nein. Sie hat jahrelang an dem Buch gearbeitet und hatte dann allerdings große Mühe, einen Verleger zu finden. Also das wurde nur gedruckt, weil sie sich an den Druckkosten beteiligt hat. Das Ziel oder der Inhalt war die grundsätzliche Gleichstellung der Geschlechter. Also Themen waren Geschichtswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Anthroposophie, Sexualkunde. Und das Buch war auch politisch. Und jetzt Simone de Beauvoir war schon bekannt geworden mit ihrem Buch, wie heißt das, Das andere Geschlecht, glaube ich. Mhm. Und das war eher philosophisch. Und ihr Buch war aber eindeutig politisch. Also da ging es um die Forderung nach beruflicher, ökonomischer und sexueller Eigenständigkeit der Frau und nach voller politischer Gleichberechtigung. Und das war ein radikaler Angriff auf das gängige Frauenbild der 50er Jahre. Nicht nur in der Schweiz, muss man sagen. Ja, also wenn man sich das nochmal so, ne, wenn man so Bilder im Kopf hat, vielleicht auch aus irgendwelcher Werbung oder so aus den 50er Jahren, was war das für ein Frauenbild? Von sexueller Eigenständigkeit kann da also nicht die Rede sein. In Deutschland durfte beispielsweise bis 1957 der Ehemann noch die Arbeitsstelle seiner Frau kündigen, wenn ihm das nicht gepasst hat. Der Ehemann galt als der alleinige Vermögensverwalter in der Ehe. Er hatte auch zum Beispiel väterliche Vorrechte in der Kindererziehung und die wurden erst 1979 komplett beseitigt. Und bis 1956 gab es zum Beispiel in Baden-Württemberg noch das sogenannte Lehrerinnen-Zölibat. Also das heißt, eine Frau musste ihre Arbeitsstelle als Lehrerin kündigen, wenn sie geheiratet hat.
Mit der Begründung, dass sie sich nicht mehr ausreichend um die Schulkinder kümmern würde, oder?
Ehrlich gesagt, ich hab da mir nicht die Mühe gemacht, nach einer Begründung zu suchen. Naja, besser das ist das. So schwachsinnig. Also, ich meine, natürlich ist das jetzt ein Buch, was in der Schweiz erschienen ist und was sich auf die Situation der Schweizer Frauen bezieht und wo es ums Schweizer Wahlrecht geht. Und das Wahlrecht gab es in Deutschland schon. Das heißt aber nicht, dass man in Deutschland irgendwie ein viel anderes Frauenbild gehabt hat. Also sie fordert einfach, dass die gleichen Rahmenbedingungen für Männer und Frauen. Und sie ist der Meinung, dass Ehefrau, Hausfrau und Mutter sein nicht die ganze Individualität der Frau umfasst. Und das sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, aber das war es damals nicht. Mhm. Also es ist eine offene Kampfansage auf das Geschlechterbild dieser Nachkriegszeit. Warte mal, habe ich hier ein Detail dazu? Also hier also aus dem Vorwort. Die Antworten auf die Fragen des weiblichen Lebens geben zum überwiegenden Teil Männer, wobei sie gerne einen Ton anschlagen, als hätten sie Geißhirten Wunderkuren anzupreisen oder aber Esel auf den rechten Pfad zu zerren. Diese Antworten werden hier beanstandet. Ich halte es für nötig, dem Missfallen Ausdruck zu geben. Es gibt, abgesehen von Ausnahmefällen, die in allen Jahrhunderten vorkamen, was gerne vergessen wird, grundsätzlich nach wie vor nur drei Arten Frauenleben. Dasjenige der ausgenutzten Arbeitsbiene, jenes der Magd eines Ernährers und seiner Nachkommen und das Dasein einer amüsierten oder gelangweilten Luxusgattin. Und man merkt vielleicht auch so ein bisschen einfach an ihrem Stil, das hat man vielleicht auch vorher schon gemerkt, ja, wie pointiert sie war und wie sie auf Zuspitzung aus war.
Ja.
Und sie war überhaupt nicht diplomatisch, also in keinster Weise. Und vielleicht ist das halt auch ein Grund dafür, dass sie, ich kann es auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen, weil ihr kam das vor wie so eine ganz große Wahrheit, ja, und sie hat das einfach nicht verstanden, wieso das keiner kapiert. Und auch nicht die Frauen, oder erst recht nicht die Frauen. Es ging einfach nicht in ihren Kopf. Und in dieser Haltung hat sie eben auch argumentiert und so hat sie auch ihre Worte gewählt und ist nur leider nicht so richtig aufgegangen. Also Frauen im Laufgitter ist erschienen, wurde auch gelesen. Die Auflage von 3000 Stück oder so, die sie mit eigener Hilfe hat drucken lassen, wurde sehr schnell verkauft. Und letztlich wurde das Buch alles in allem eher abgelehnt. Und zwar auch von den Frauen. Also da gibt's auch irgendwo so ein, weiß nicht, hab ich mir da auch einen Zettel reingemacht. Vielleicht nicht. Also gerade dieser Bund der Schweizer Frauenvereine hat es dann also unter anderem auch abgelehnt.
Als zu radikal.
Als zu radikal. Also insbesondere diese sexuelle Offenheit, ne? Also dass sie gesagt hat, jeder soll doch glücklich werden nach seiner Fasson und die Monogamie hat sich überholt, so ungefähr. Sie hat sich ja nicht gegen die Ehe ausgesprochen, aber sie hat sich dagegen ausgesprochen, dass man sein Leben lang dem einen und demselben treu sein muss. Also das ging viel zu weit. Das konnte man absolut nicht akzeptieren, ja. Also dieser Bund der Frauenvereine, der hat dann also quasi wie so eine Anzeige veröffentlicht und hat sich also explizit distanziert, weil sie hat den auch irgendwie im Vorwort oder im Nachwort irgendwie erwähnt oder hat sich bei denen bedankt oder irgendwie sowas und die wollten also damit aber nicht in Verbindung gebracht werden, ja. Die haben dann gesagt, die in diesem Werk vertretenen Ansichten stehen in krassem Widerspruch zu den ethischen Zielen der schweizerischen Frauenorganisationen. Und sie fügen noch hinzu, dass diese Distanzerklärung längst fällig war.
Und war ihr das dann wichtig oder war ihr das egal?
Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Nee, egal war es ihr nicht. Die Folge war eigentlich, dass sie sich zurückgezogen hat. Sie hat die Opferrolle nicht so richtig angenommen. Also sie ist dann nicht irgendwie dann noch in einen großen Kampf gegangen. Sie hat sich einfach zurückgezogen. Also sie ist auch in der Basler Fasnacht zum Beispiel ist das noch thematisiert worden. Und also man hat sich einfach über sie lustig gemacht. Und sie ist dann hat sich dann nicht mehr öffentlich geäußert dazu. Sie hatte noch einen öffentlichen Auftritt. Da hat sie diskutiert mit der Esther Villars. Die hat damals das Buch veröffentlicht. Ach, wie hieß denn das jetzt noch gleich? Okay, das müssen wir dann irgendwie noch einfügen und vielleicht noch unten ergänzen. Da kann man das auch verlinken, da sieht man sie im Gespräch. Ich habe mir nur den Anfang angeguckt, weil man sieht sie da in der Diskussion und man sieht einfach, wie empört sie ist. Und ich fand es fast schwer zu ertragen, ihre Empörung, weil die Frau, mit der sie diskutiert, und die sitzt da so ruhig und lässt das alles so an sich abperlen. Und ihre Empörung, die ich so gut nachvollziehen kann, die verpufft so. Also das fand ich gar nicht so schön zu sehen. Aber dieses Video gibt's, das können wir dann auch verlinken. Ja, jetzt sind wir schon fast beim Ende, weil sie hat schon noch 20 Jahre lang gelebt, aber sie ist eigentlich nicht mehr in Erscheinung getreten als Publizistin. Sie ist sehr, sehr viel gereist. Sie hat noch einen Bericht veröffentlicht über ihre Reisen. Sie ist in die Türkei mit dem Auto und nach Tunesien und hatte so ihre ganz eigene, also sie ist immer alleine, also nie mit ihrem Mann, immer alleine. Er war mehr so der häusliche Typ, also er ist eigentlich immer in Bern geblieben und hat als Strafrechtler gearbeitet, hat sich also sehr gerne auch so für so Kleinkriminelle oder so, also so die hoffnungslosen Fälle hat er sich dann eingesetzt. Und es gibt Bilder von ihm dann so mit um die 60, da sieht er aus wie so ein Hippie, wie so ein Alt-68er eigentlich, da mit langen Haaren und also ein total faszinierendes Paar, die beiden. Also wirklich sehr, 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 sehr spannend.
Aber es ist so schade, dass sie so sich so dafür einsetzt und so dafür brennt und dann nach dieser einen Veröffentlichung, wo es eigentlich erst richtig hätte losgehen sollen, dass sie sich dann so zurückzieht.
Es war anscheinend noch die falsche Zeit, ja. Also es gibt auch irgendwelche Zeitungsartikel, so ich habe nur die Headlines gelesen, also sie, die Frau, die zu früh dran war, so ungefähr. Also dieses Buch, das hätte fast eher in die 80er oder vielleicht sogar in die 90er Jahre gepasst, wahrscheinlich, so mit den Ansätzen, also mit dieser, vor allen Dingen auch mit diesem ganzheitlichen Ansatz, ja. Also gerade auch was die sexuelle Freiheit der Frauen betrifft. Und das Buch wurde 1991 neu aufgelegt und ist dann anscheinend nochmal richtig erfolgreich gewesen. Also da hat sie dann posthum, also sie ist 1990 gestorben und 91 wurde ihr Buch nochmal aufgelegt. Also sie hat posthum dann doch nochmal so eine Würdigung erfahren. Und ich denke auch die Doppelbiografie von dem Herrn Maistri, das ist auch verfilmt worden als so eine Dokumentation, so eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation, das trägt sicherlich auch nochmal dazu bei, dass so jemand nicht vergessen wird und nicht zuletzt auch unser Podcast hier. Also ich finde sie eine sehr inspirierende Person, wo man sich doch das eine oder andere vielleicht auch einfach so ein bisschen abgucken kann oder zu Herzen nehmen kann, ja. Auch wenn das ganz bestimmt nicht jedermanns Sache ist, so zu leben, also in diese Ausschließlichkeit und das so zu machen, wie sie das gemacht hat. Aber sie war sehr, auf jeden Fall sehr mutig und hat ihre Ideale für sich selbst, so gut sie es irgendwie geschafft hat, umgesetzt. Ja. Ja. Dann, also das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass sie am Ende sich tatsächlich das Leben genommen hat. Ihr Mann hat sie gefunden. Er schreibt in seinem Tagebuch: Als ich um 12 Uhr in die Wohnung zurückkehrte, begriff ich sofort, was geschehen war. Aber erstaunlicherweise hat die schwebende Gestalt kein Grauen in mir geweckt, sondern Bewunderung und große Dankbarkeit dafür, dass Iris die Selbsttötung, die sie wollte und plante, so gut gelungen ist. Der Strick im Haus erspart Arzt und Apotheker, hatte sie oft den Tell parodiert, als ihr die Ärzte Schmerzlinderung verweigerten.
Also sie war auch krank, oder?
Ja, sie hatte diverse Probleme. Sie hat ihr Leben lang auch irgendwie Schlafmittel genommen. Sie hatte dann große Probleme mit den Augen. Die Augen haben ihr gebrannt. Das muss irgendwie sehr schmerzhaft gewesen sein, sehr unangenehm gewesen sein, abgesehen davon, dass sie auch viel schlechter gesehen hat und das, obwohl eigentlich Malen ihre große Leidenschaft war. Und sie wollte einfach wohl nicht mehr. Nee, es war irgendwie alles zu viel.
Der Strick im Haus, das ist ja...
Diese Extreme, das ist wirklich, also ich kann das Buch nur empfehlen, es ist total interessant zu lesen. Ja.
Ja.
So, soweit zu Iris von Rothen. Ich hätte eigentlich noch viel mehr Zitate gehabt, die habe ich jetzt alle weggelassen. Die können wir ja dann, die schreibe ich dann noch ab.
Ja, schreibst uns einen schönen Blogartikel.
Ach ja, 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 das steht nur aus. Gut, also soweit das und dann sagen wir Tschüss, oder?
Sagen wir Tschüss. Bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.